Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Auf Bonnemannstraße nach Nordwesten Richtung Gottschedstraße starten, dann links abbiegen auf Gottschedstraße.
A lot of people think about the internet as a sort of a spatial cyberspace that's out there.
Viele Leute halten das Internet für eine Art Nichtraum, fern von der Wirklichkeit. Es gehört aber sehr wohl dazu, weil es den ganzen Raum beeinflusst. Ökonomisch, sozial, politisch. Wir müssen das Internet als materielle Realität im Raum erkennen und verstehen, was das für unser alltägliches Leben bedeutet.
Links abbiegen auf Gottschedstraße. Google ist immensely powerful because a lot of people use it.
Google ist extrem mächtig, weil alle es nutzen. Und so bestimmt Google, wie wir die Stadt wahrnehmen und mit ihr in Kontakt treten.
Wohnen im Netz, im Raum. Das Internet verändert die Stadt. Eine Sendung von Andreas Beckmann.
Vor einem Monat erst ist Mark Graham eingetroffen, in der, laut Wikipedia, fünftgrößten Metropole Europas. Das Deutsche Internetinstitut hat ihn nach Berlin eingeladen, denn der Brite bekleidet in Oxford den weltweit ersten Lehrstuhl für Internetgeografie. In einem Kreuzberger Hinterhof hat er sich einquartiert. Nicht weit entfernt von immer neuen Start-ups der Digitalwirtschaft, die jene unsichtbaren Parallelwelten ausbauen, die alle Poren unseres Lebensumfelds zunehmend durchdringen.
You know, we can think of a city as bricks, we can think of it as mortar, we can think of it as steel and glass.
Wir können uns die Stadt vorstellen als Gebilde aus Steinen, Mörtel, Stahl und Glas, all die Dinge, die materiell da sind. Aber die Stadt ist mehr als das. Wenn Sie zu einem Denkmal gehen, ist da nicht nur das Denkmal selbst, sondern die unsichtbare Information, die im Netz herumschwirrt und die vom Smartphone abrufbar ist. Die Wikipedia-Artikel dazu in den verschiedensten Sprachen und die Beschreibungen und Bilder, die Google dazu anbietet. Das gehört alles dazu, auch wenn Sie es mit bloßem Auge nicht sehen. Und das bestimmt den Charakter dieses Denkmals.
Im materiellen Raum zu leben, sich in ihm zu bewegen, sich ihn anzueignen, setzt voraus, ihn wahrzunehmen. Und das Internet prägt diese Wahrnehmung, insbesondere durch Google Maps. Was hier nicht verzeichnet ist, wird von vielen gar nicht mehr gesehen.
What we get from Google is incredibly opaque. We don't know.
Was wir von Google bekommen, ist aber undurchschaubar. Wir wissen nicht, wie es seine Entscheidungen trifft, warum es uns welches Restaurant empfiehlt. Es dirigiert uns und indem es unseren Umgang mit der Stadt beeinflusst, beeinflusst es auch die Stadt selbst. Es ist aber niemandem verantwortlich. Wir können diese Art, wie es uns die Stadt darstellt, nicht kontrollieren. Wir wissen nicht, warum bestimmte Dinge hervorgehoben werden und andere nicht. Wir wissen nicht, was da im Hintergrund passiert.
Nach 50 Metern bitte wenden. Danach zweite rechts abbiegen.
Google Maps ist nur ein Beispiel von vielen. Auch andere Tech-Giganten verändern die Stadt. Einschätzungen auf Facebook können Stadtteile auf- und abwerten. Geschäftsstraßen veröden, weil Online-Händler wie Amazon ihnen Kunden abspenstig machen. Und noch die kleinste App wirkt sich auf das tägliche Leben aus, weil sich Begegnungen im öffentlichen Raum verändern, wenn alle unterwegs mit Handys und Tablets beschäftigt sind und sich Kopfhörer überstülpen. Wie kann die Stadt dann noch ihre traditionelle Funktion als Treffpunkt von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Klasse erfüllen? Solche grundsätzlichen Fragen will die Internetgeografie beantworten.
Wenn wir akzeptieren, dass eine Internetfirma zum Akteur im stadtpolitischen Prozess wird, müssen wir leider gleichzeitig erkennen, dass sie kein legitimierter, kein demokratisch gewählter Akteur ist. Wir als Bürger können nicht bestimmen, wie sie agiert.
So gesehen läuft die Digitalisierung der Stadt auf einen Angriff auf ihre demokratische Kultur hinaus, sagt Mark Graham. Dennoch wäre es unangemessen, darin einfach eine Landnahme von Technologiekonzernen zu sehen. Schließlich laden die Städte diese Firmen ja ein, betont auch Jens Libbe, Leiter der Forschungsabteilung Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen am Deutschen Institut für Urbanistik. Aus regelmäßigen Umfragen unter Bürgermeistern weiß er, dass sich viele von ihnen lange Zeit von der Digitalisierung überrollt gefühlt haben. Doch mittlerweile wollen die meisten das Projekt gezielt vorantreiben.
Wo steht im Moment in der Digitalisierung eine Chance sehen, ist dort, wo es um Wirtschaftsförderung geht. Da geht es dann häufig darum, Hochschulstandorte zu stärken, Start-up-Unternehmen zu gewinnen und zu halten. Es geht darum, überhaupt ein Faktor zu sein im internationalen Standortwettbewerb. Das ist das eine. Und das zweite große Faktum, wie können Informations- und Kommunikationssysteme uns dabei helfen, Verwaltungsdienstleistungen zu verbessern, Infrastrukturen besser aufeinander abzustimmen. Insofern hat das zwei starke Komponenten, wo es die Städte interessiert.
Rathäuser sollen voll digitalisiert werden, damit Bürger ihre Anliegen weitgehend vom heimischen PC aus regeln können. In einer dezentralen Energieversorgung müssen die verschiedensten Quellen, vom Windrad über Heizwerke bis hin zu Solarpaneelen auf Eigenheimdächern, vernetzt werden. Und das kommunale Verkehrsunternehmen braucht eine App, mit der Fahrgäste alle Transportmittel nach individuellen Wünschen optimal kombinieren können.
Wir reden hier über viele hunderte Milliarden global, die investiert werden wollen. Insofern ist die Digitalisierung der Städte und all das, was damit zusammenhängt, das große Geschäftsmodell der IT-Dienstleister und im Moment auch der Berater. Und dazu kommt, dass im Moment auch viele Fördertöpfe aufgemacht werden und alle Städte versuchen, daran zu partizipieren.
Was die meisten Bürgermeister am liebsten hätten, wären Angebote, die genau auf ihre Stadt zugeschnitten sind. Doch die sind aufwendig zu programmieren und teuer. Günstiger und für Technologiefirmen oft lukrativer ist es, wenn Städte sich öffnen für globale Plattformen, die weltweit gleich funktionieren und auf denen die Unternehmen mithilfe ihrer geheim gehaltenen Algorithmen die Regeln bestimmen. Dann bietet Google Maps weltweit die Darstellung des Stadtplans an, Airbnb vermarktet Ferienwohnungen oder der Chauffeurdienst Uber Fahrdienstleistungen und Lieferando bringt die Pizza. Die Anbieter behaupten, diese jeweiligen Märkte damit effizienter zu gestalten. Doch gleichzeitig untergraben sie bestehende Regeln wie Zweckentfremdungsverordnungen oder Personenbeförderungsrichtlinien und fördern prekäre Arbeitsverhältnisse. Sie stellen lokal etablierte Arrangements in Frage und wirbeln damit das soziale Gefüge einer Stadt durcheinander.
Das große Problem bei all diesen Plattformen ist, die leben davon, dass, wie die Volkswirte das ausdrücken, sich sogenannte Skalenökonomien realisieren. Das heißt, derjenige, dem es am schnellsten gelingt, über seine Plattform möglichst den kompletten Markt abzudecken, der hat am Ende gewonnen und der hat am Ende das Monopol inne. Das ist ein großes Risiko, weil es global agierende Unternehmen sind, die kein Interesse an der einzelnen Stadt und den Bedürfnissen einer einzelnen Stadt haben. Diese Unternehmen verfolgen im Grunde erstmal räuberische Geschäftsmodelle.
Sie wollen Daten sammeln. Die fallen nirgendwo so zahlreich an wie in der dicht besiedelten Stadt. Wie sie die erheben und verknüpfen und anschließend weiterverwenden, bleibt weitgehend ihr Geschäftsgeheimnis.
Kein GPS-Signal.
Ob und wie Kommunen von Arrangements mit solchen Partnern profitieren, untersuchen der Architekt Hans-Hermann Albers und der Ökonom Felix Hartenstein in empirischen Studien ihres Instituts für Wirtschaft und Stadt, kurz INVISTA. Ihr Standort Berlin ist auch ihr wichtigster Forschungsgegenstand. Das größte Problem der Hauptstadt ist aktuell die Wohnungsnot. Die wird zusätzlich verschärft, weil tausende Apartments über das Internet als Feriendomizile vermietet werden. So werden nicht nur Wohnungen dem regulären Markt entzogen, sondern ganze Stadtteile grundlegend umgekrempelt, sagt Hans-Hermann Albers.
Da wird über digitale Plattformen Stadt beeinflusst. Und das führt natürlich zu einer Belastung von Nachbarschaften.
Inwiefern Belastung?
Ich würde mal sagen, dass sich natürlich Nachbarn vielleicht durch ein zu viel an Gästen gestört fühlen. Oder dass natürlich durch die Menge an Besuchern neue Strukturen entstehen, neue Geschäfte eröffnen, die natürlich gerade darauf ausgelegt sind, touristische Bedürfnisse zu bedienen. Sprich, Gewerbe werden eventuell verdrängt durch Gastronomie. Das sind irgendwie kleine Handwerksbetriebe, Tischlereien oder auch der Schuhmacher praktisch, den man doch braucht, aber eben nicht mehr findet, weil er die Miete nicht mehr zahlen kann an einem Ort, der, sag mal, sehr stark touristisch wahrgenommen wird.
Besucher bringen Geld in die Stadt. Früher waren sie einfach zu leiten über Touristeninformationen und gedruckte Reiseführer. Heute orientieren sie sich selbstständig im Netz.
Wenn in ein Navigationssystem Funktionen eingebaut sind, die mir einen Weg beschreiben, der besonders schön ist, über die Einbindung von Bewertungsportalen durch Bilder, die zum Beispiel über Flickr an gewissen Routen erscheinen, dann wird dadurch natürlich danach auch die Stadt verändert. Eben durch neue Lenkungen des Verkehrs. Das ist auch vielleicht ganz interessant, dass natürlich inzwischen auf kommunaler Seite gefragt wird, naja, wie können wir den Verkehr überhaupt noch lenken, wenn das inzwischen über Navigationssysteme passiert, die individualisierte Routen vorschlagen, weil letztendlich eine Umleitung vielleicht dann auch gar nicht mehr so beachtet wird, die natürlich nicht unbedingt den kürzesten Umleitungsweg zeigt, sondern natürlich einen, der auch gewisse Mitbürger und Nachbarschaften schont vor zu viel Verkehr.
Gerade der Verkehr ist ein Feld, auf dem sich Städte durch Digitalisierung die Lösung ihrer Probleme erhoffen. Überall werden Carsharing-Angebote eingerichtet. Die Zahl der Autos soll sinken, ohne dass sich die Bürger in ihrer Mobilität einschränken müssen. Die Idee findet Felix Hartenstein nach wie vor gut.
Wenn man sich aber eingehender mit den Produkten beschäftigt, dann merkt man oft, dass die erstmal zusätzliche Autos in den Stadtraum bringen. Erste Studien weisen darauf hin, dass die Leute, die Carsharing nutzen, sind nicht unbedingt diejenigen, die vorher ein Auto hatten, sondern es sind diejenigen, die vorher mit dem Bus oder mit der Bahn gefahren sind. Die greifen jetzt auf ein Carsharing-Modell zurück, die ja jetzt aber zusätzlich noch Parkräume belasten, die zusätzlich noch die Straßenräume belasten. Da ist die Frage der Nachhaltigkeit noch gar nicht abschließend geklärt.
Ähnliches gilt für die Angebote von Uber in den USA, wie eine Studie von Schaller Consulting zeigt. Auch Uber-Kunden lassen nicht etwa das eigene Auto stehen. Gäbe es den Fahrdienst nicht, würde über die Hälfte von ihnen stattdessen öffentliche Verkehrsmittel bzw. das Fahrrad nutzen oder zu Fuß gehen.
Im Straßenverlauf sehr lange folgen.
Offenbar können die Plattformbetreiber ihr grundlegendes Versprechen häufig nicht halten, mit ihren technischen Lösungen städtische Prozesse zu optimieren. Das könnte vielleicht gelingen, wenn die Angebote an lokale Gegebenheiten angepasst oder in politische Regulierungen eingebettet wären. Aber wie sollen die Städte das bewerkstelligen, wenn sie gar nicht wissen, welche Algorithmen wie die Plattformen steuern und Betreiber Informationen darüber so weit wie möglich zurückhalten? Ähnlich wie einzelne Bürger brauchen auch Städte nach Meinung von Mark Graham ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Ich denke, wir müssen es haben. Wir müssen es uns nehmen, es immer wieder fordern. Das verlangt von uns allen, uns einzumischen in die Prozesse und uns bewusst zu machen, wie unsere Städte gesteuert werden. Wir müssen alle zusammen wieder Herr dieser Verfahren werden. Im Moment gestehen wir den Tech-Giganten immer mehr Macht über die Stadt zu. Es käme eben darauf an, sie zurückzuholen.
Inzwischen dringen Tech-Unternehmen nicht nur mit ihrer Software immer tiefer in Städte ein, sondern auch ganz real in gewachsene Nachbarschaften. Auch dazu werden sie regelrecht eingeladen von den Bürgermeistern, die sich davon Wirtschaftswachstum, Imagegewinne und Steuereinnahmen versprechen. Doch zusehends regt sich Widerspruch. In New York hat Amazon seine Pläne für eine 400.000 Quadratmeter Niederlassung aufgegeben. Mieter aus den umliegenden Sozialsiedlungen hatten sich gegen die Pläne gewehrt, weil sie fürchteten, verdrängt zu werden durch steigende Grundstücks- und Mietpreise. In Berlin-Kreuzberg haben Anwohnerinitiativen so lange gegen die Gründung eines Google-Campus protestiert und das vorgesehene Gebäude sogar kurzfristig besetzt, bis der Konzern in einen Nachbarbezirk weitergezogen ist und dort einen kleineren Standort eröffnet hat. Gerade Kreuzberg stand lange für die berühmte Berliner Selbstbeschreibung »arm, aber sexy«. Inzwischen haben hier viele Künstler und Kreative ihre einst billigen Räume in alten Industriebauten verloren, seit Investoren solche Gebäude aufkaufen, erzählt Felix Hartenstein.
Ja, wir stehen hier vor der Factory am Görlitzer Park. Und die Factory ist ein Start-up-Club, wie sie sich selber nennt. Das Gebäude selber ist ein sehr hübsches, altes Fabrikgebäude, roter Backstein, sehr aufwendig verzierte Fassade mit hübschen Fensterelementen. Ich nehme an, dass drinnen die Räume sehr großzügig gestaltet sind, wie das in alten Fabrikgebäuden oft der Fall ist. Sehr weitläufig, luftig, lichtig.
Okay, dann gehen wir mal rein.
Felix Hartenstein und sein Kollege Hans-Hermann Albers sind zum ersten Mal hier. Früher war es einfach, in einen Campus zu kommen. Inzwischen schirmt sich die Start-up-Szene ab, berichten sie. Wer rein will, sollte sich vorher anmelden. Das hat bei uns innerhalb eines Tages geklappt. Wem der freundliche junge Mann am Empfang die Tür öffnet, der betritt einen Community Space, der an ein Studentencafé erinnert.
Hi, willkommen in der Factory. Ja, wir sind eine Community für Innovatoren, kreative Startups, Freelancer, alle Leute, die einfach sich gerne untereinander connecten wollen und Projekte, neue Sachen auf den Weg bringen wollen. Wir sind zurzeit etwa 3000 Member. Genau. Wir haben auch eine Online-Community.
Diese Mitglieder sind kuratiert, wie der Betreiber der Factory das nennt. Man muss sich nicht nur die Miete leisten können, sondern vor allem eine Geschäftsidee mitbringen, die zu anderen Startups hier passen könnte. Beim Rundgang soll das Mikro dann bitte ausgeschaltet bleiben. Vom kleinen Ein-Personen-Startup bis zu Büros großer Konzerne wie Siemens, Audi oder E.ON sind ganz unterschiedliche Firmen vertreten. Manche haben abgeschlossene Räume, andere immerhin eigene Tische in Großraumbüros. Viele Leute kommen aber auch einfach mit ihrem Laptop und setzen sich zu anderen dazu, da wo gerade Platz ist. Spontane Begegnungen sollen Newcomern helfen, ihre Ideen zu vermarkten. Die großen Firmen wollen Projekte der Startups kennenlernen, um sie vielleicht zu übernehmen. Manche rekrutieren hier auch Personal.
Wir sind wieder draußen. Was sieht das Wissenschaftlerauge, wenn es durch diese Factory geht?
Gut. Wir haben uns ja schon einige solcher Orte auch angesehen und können ja bestätigen, dass wir da auch so einige Gestaltungselemente wieder treffen, die wir auch im Silicon Valley gesehen haben. Wir sehen den typischen Hacker-Schick, unverkleidete Decken, wo man die Rohre sieht. Wir sehen das obligatorische Bällebad, viele Lounge-Bereiche, offene Küchen. Was hier durchaus manchmal auch geschaffen wird, ist, weil ja auch viele dieser Mitarbeiter sehr jung sind, ist ja auch so ein Aufrechterhalten von Gefühlen, die man aus dem Studentenleben kennt. Deswegen kommen ja auch Begriffe des Campus dort natürlich vor.
Und da spiegelt sich ein Stück weit dieses Selbstverständnis, wo es zwar immer sehr stark um den Begriff der Community, also der Gemeinschaft geht, aber oft gemeint ist damit eine interne Community. Und die Community hört ein Stück weit an der Grundstücksgrenze auf. Die nachbarschaftlichen Prozesse drumherum, die hier so stattfinden, die werden ein Stück weit ausgeblendet, weil natürlich der Fokus eher nach innen geht, auf das Wohlfühlen nach innen, dass die Member sich drinnen wohlfühlen und nicht so sehr nach außen geschaut wird, was für einen Effekt die Präsenz dann eventuell auch auf dem Kiez drumherum hat.
Die interessanten Kontakte finden sich nicht in der Nachbarschaft, sondern in der Community. Viele Mitglieder sind von auswärts hierher gezogen, etwa ein Drittel aus dem Ausland. Die meisten suchen standortnah eine Bleibe, manche für unbestimmte Zeit, andere nur für wenige Monate. Jede Neuvermietung treibt die Wohnungspreise nach oben. Die Mitglieder fühlen sich als Digital Natives, die einen festen Standort im Netz und einen flexiblen im Raum haben, den sie jederzeit aufgeben können wollen.
Nach 50 Metern links abbiegen.
Vom Görlitzer Park aus betrachtet wirkt die Factory wie eine eigenständige Enklave. Von Kreuzberg symbolträchtig getrennt durch einen Wassergraben.
Bitte geradeaus fahren. Danach zweite Ausfahrt rechts abbiegen.
In Kanada plant Google eine Enklave ganz anderen Ausmaßes. Die Toronto Sidewalk Labs. Einen kompletten Stadtteil nach den Vorstellungen des Internetgiganten.
Google hat davon, was Google eigentlich bei den meisten seiner Produkte davon hat. Und das ist vor allen Dingen ein Mehr an Daten. Daten, die sich dann generieren lassen durch die Sensortechnik, die entsprechend verbaut ist, beispielsweise in Bürgersteigen, in Laternen, aber auch vielleicht in Hauseingängen oder in den Wohnungen selbst. Und wo sich natürlich nochmal eine ganz andere Qualität an Daten erheben lässt, als das jetzt über zum Beispiel Smartphones und Laptops sowieso schon der Fall ist. Und aus diesen Daten lassen sich dann entsprechend wieder neue Geschäftsmodelle entwickeln. Ein Schwerpunkt wird sicherlich wieder auf dem Bereich Marketing, Werbung liegen, dass dann auch im öffentlichen Raum beispielsweise personalisierte Werbung angezeigt werden kann. Das heißt, auf einem Stromkasten beispielsweise erscheint dann Werbung für ein Produkt, was für mich besonders interessant ist, weil der Sensor am Stromkasten erkannt hat, dass ich jetzt gerade daran vorbeigehe. Das sind so Spielereien, die teilweise tatsächlich auch schon erprobt werden.
Und die sich weiterdenken lassen. Auch jedem Autofahrer könnte Google jederzeit und überall personalisierte Daten und Werbung zuspielen, zumal sein Betriebssystem schon in vielen Fahrzeugen installiert ist. Für Mark Graham läuft das auf die Frage hinaus, leben wir dann noch alle in derselben Stadt oder jeweils in einer eigenen? Und ist das noch unsere Stadt?
Nach 50 Metern bitte wenden.
I think now in 2019 we still have the option to opt out. We don't have to use Google.
Jetzt, im Jahr 2019, haben wir noch die Option, aus dieser Entwicklung auszusteigen. Wir müssen nicht Google nutzen. Es ist bequem, es funktioniert und es spart Zeit. Aber wir müssen nicht so weitermachen. Wenn Google noch mehr Funktionen in der Stadt übernimmt, wenn es etwa auch die Verkehrslenkung übernimmt und eine Plattform für selbstfahrende Autos entwirft, was ja keine Science Fiction mehr ist, dann wird es immer schwerer, irgendwann noch auszusteigen.
Schon jetzt ist der Schatz an Wissen und Daten, den die Internetkonzerne angehäuft haben, so groß, dass sich viele Stadtverwaltungen gar nicht mehr vorstellen können, ohne sie auszukommen.
The platforms want us to believe that they're too big to fail, they're essential, they can't be regulated.
Die Plattformen wollen uns weismachen, sie seien unverzichtbar und man könne sie nicht regulieren. Sie wollen uns erschrecken und wir sollen denken, wenn wir anfangen, sie zu regulieren, dann verlieren wir unsere Stadtpläne oder bekommen keine Taxis mehr. Keine Transportdienste. Aber das wird nicht passieren. Sie sind ersetzbar, auch wenn sie uns weismachen wollen, sie seien unangreifbar. Wenn wir ihre Angebote nicht mehr annehmen, geraten sie in eine existenzielle Krise.
Es komme darauf an, lokale Alternativen aufzubauen, die sich durchaus global vernetzen könnten, meint Mark Graham. Als Beispiel fällt ihm OpenStreetMaps ein. Dessen Karten werden von Bürgern vor Ort gestaltet. Da sind dann nicht nur Sehenswürdigkeiten und Museen eingezeichnet und es werden nicht nur Restaurants und Geschäfte empfohlen, sondern auch politische Informationen aus dem Stadtteil verbreitet. Unabhängige stadtpolitische Plattformen. So etwas funktioniert mancherorts schon ziemlich gut.
Also die Digitalisierung lässt sich auf jeden Fall fürs Gemeinwohl nutzen,
erzählt Melanie Humann, Professorin für Urbanismus an der TU Dresden.
Die Frage ist, wie viel Geld wird dafür zur Verfügung gestellt? Also wir sehen ja eine sehr starke Förderung von eher technikbasierten Konzepten.
Auf einer Forschungsreise nach San Francisco hat sie Projekte wie urbandisplacement.org oder antievictionmap.com besucht. Auf deren Karten kann man erkennen, wie sich die Bewohnerschaft seit der Jahrtausendwende verändert hat. Damals begannen gut verdienende Angestellte aus dem nahen Silicon Valley in die Stadt zu ziehen, die von ihren Arbeitgebern täglich mit firmeneigenen Bussen abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden.
Können Sie anhand dieser Karte mal beschreiben, wie die Karte aussieht und was man da erkennen kann?
Ja, also man sieht hier den Stadtgrundriss von San Francisco und man sieht die Haltestellen von den sogenannten Google-Bussen. Das sind Busse, die die Mitarbeiter der großen Tech-Unternehmen in das Silicon Valley fahren. Und man sieht gleichzeitig um diese Bushaltestellen herum rote Punkte. Und diese roten Punkte bedeuten Räumungen von Wohnungen. Also man kann erkennen, dass hier eine Häufung stattfindet von Räumungen oder Wohnungsauflösungen rund um die Bushaltestellen.
Gentrifizierung war in San Francisco eher ein gefühltes Phänomen, bis Forscher der Universität Berkeley begannen, systematisch Daten zusammenzutragen. Bei Behörden, Immobilien, Maklern und Portalen, Mieterinitiativen und Wohnungsauflösern. So konnten sie Zahlenreihen zu Mietpreisentwicklung, Räumungen, Grundstücksverkäufen und Pendlerströmen erstellen und sie schließlich mit den Busrouten in Zusammenhang bringen. Dann nahmen sie Kontakt mit Mieterinitiativen auf. Studierende zogen los, um mit den betroffenen Menschen zu sprechen.
Das Interessante an der Seite ist eben diese Kombination aus den persönlichen Erzählungen und einer quantitativen Zählung. Und das macht natürlich die Karte dann unheimlich gehaltvoll und das wird auch sozusagen als erzählende Karte benannt.
Und das sind jetzt hier Videos, die mit solchen Menschen, die verdrängt wurden, gedreht wurden. Vielleicht können wir einfach mal reingucken.
Da reingucken, was wir da sehen. Also wir sehen hier so eine Demonstration.
Mittlerweile gibt es in vielen Städten der USA ähnliche Initiativen, die von Bürgerrechtlern, Wissenschaftlern und Studierenden gemeinsam getragen werden.
Since the time that I've been at Midtown, we've always been under rent control.
Sie haben vielerorts geholfen, das Thema Wohnungsnot auf der politischen Agenda nach oben zu schieben. Aber wenn das Forschungsprojekt beendet ist und die Unis sich zurückziehen, können Bürgerinitiativen allein die Internetportale meist nicht lange aufrechterhalten.
Sie sind auf jeden Fall auf Unterstützung angewiesen. Auch die Wissenschaft kann hier im Rahmen der Forschung natürlich nochmal zuschießen. Viel basiert jetzt momentan eben auch auf ehrenamtlichen Engagement, eben auf dem Engagement von Programmierern und Programmiererinnen, die hier zivilgesellschaftlich auch aktiv werden wollen. Aber es wird bei weitem nicht so stark unterstützt, wie es eigentlich sein müsste.
Nach 50 Metern bitte wenden.
Vergleichbare Projekte wie in den USA werden auch in Deutschland immer mal wieder von Open-Source-Initiativen gegründet. Meist entwickeln sie digitale Werkzeuge, mit deren Hilfe sich Bürger an der Stadtentwicklung, etwa an Bebauungsplänen oder Verkehrskonzepten, beteiligen können. Wenn ihr Startkapital aufgebraucht ist, verschwinden viele aber wieder, was in der Start-up-Szene ja generell häufig passiert. Langfristig lebensfähig sind solche, die eine Kooperation mit ihrer Stadt aufbauen können und auch finanziell von ihr unterstützt werden, wie meinberlin.de oder das Verschwörhaus in Ulm. Felix Hartenstein von Invista könnte sich vorstellen, dass Verwaltungen in Zukunft offener auf solche technisch versierten Bürgergruppen zugehen. Er vergleicht die Digitalisierung der Städte mit dem Zeitalter ihrer Industrialisierung. Auch damals habe es gedauert, bis Kommunen die Notwendigkeit erkannten und die Kompetenz entwickelten, regulierend einzugreifen.
Damals war es ja auch so, dass es neue Technologien gab, die natürlich auch in den Städten noch nicht verstanden wurden. Also wie das eigentlich mit der Elektrizität geht oder wie das mit der Eisenbahn funktioniert. Und was damals auch von Firmen gemacht wurde, wo letztendlich auch mit Wagniskapital, ganz ähnlich wie heute, Infrastrukturen errichtet wurden, die dann irgendwann, als man die Bedeutung erkannt hat, in kommunale Hand übertragen worden sind. Das wäre durchaus denkbar, dass man in einigen Jahren anfängt, tatsächlich Modelle vielleicht aufzukaufen oder zu sozialisieren. Das heißt, dass man das aus kommunaler Hand im Sinne der Daseinsvorsorge vorantreiben kann.
Städte können sich Regelungskompetenzen zurückholen. Barcelona und Amsterdam arbeiten seit Jahresbeginn mit der Bürgerkooperative Fairbnb zusammen, die in jeder Stadt nur solche Angebote für Ferienwohnungen macht, die den lokalen Gesetzen entsprechen. Allein die Existenz solcher Portale, bei denen die Kommunen zumindest mitreden, zeigt Wirkung. Ebenso wie hohe Strafandrohungen, wie sie etwa der Bürgermeister von Paris ausspricht. Airbnb hat mittlerweile mit ersten Städten Vereinbarungen abgeschlossen, die illegale Vermietungen verhindern sollen. Wie wirksam sie sind, wird sich noch zeigen müssen. Und auch der Chauffeurdienst Uber ist flexibel genug, sich in den USA, Großbritannien und Südafrika jeweils an nationale Gesetze anzupassen. Für Mark Graham zeigt das, dass Bürger globale Anbieter in lokale Schranken weisen können. Aber immer noch werde viel zu wenig öffentlich debattiert, wie diese Schranken aussehen sollten.
Wenn wir über Stadt als etwas Hybrides nachdenken, dass sie eben sowohl materiell als auch digital existiert, dann ist eine Sache immer wichtig für ein gesundes städtisches Leben. Wir brauchen öffentlichen Raum, wo wir uns versammeln und miteinander diskutieren können. Und zwar einen Raum, der nicht von privaten Firmen in Beschlag genommen wird, sondern im Besitz der Bürger ist. Wenn die Stadt aber hybrid aus Materie und digital ist, müssen wir überlegen, was ist ein hybrider öffentlicher Raum, was ist ein digitaler öffentlicher Raum.
Communal digital public space.
Meine Hoffnung ist, dass in einigen Jahrzehnten die Leute zurückblicken und denken werden, es war verrückt, dass wir so eine undemokratische Art zugelassen haben, unsere Städte zu regieren. Dass wir grundlegende Bedürfnisse wie Kommunikation oder Verkehr haben managen lassen von Firmen, die uns als Bürgern gegenüber nicht verantwortlich waren.
Nach 100 Metern, Sie haben Ihren Zielort erreicht.
Wohnen im Netz im Raum. Das Internet verändert die Stadt. Eine Sendung von Andreas Beckmann. Ton Ralf Perz. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.